SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Herzlich willkommen zum SkyTail-Podcast Ausgabe 64. Zum letzten Mal in diesem Jahr wollen wir Sie an dieser Stelle über Betrügereien, Bedrohungen und alte und neue kriminelle Maschen in der IT- und Kommunikationssicherheit, aber auch im täglichen Alltag informieren. Aus unserem kleinen Studio in Lippstadt begrüßen Sie meine Wenigkeit Matthias Steinwachs und der Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, es gibt ja Dinge, die wir hier immer wieder predigen. Zum Beispiel, dass Unternehmen bei einer Entlassung eines Mitarbeiters dafür sorgen müssen, dass der oder die keinen Zugang mehr zum Firmennetzwerk haben. Vor allem, wenn es sich dabei um einen Angestellten aus der IT handelt, der mit der Kündigung so gar nicht einverstanden ist. Versäumt man das, kann das üble Folgen haben.
Vorsicht bei Kündigungen.
So ist das. Einen ganz aktuellen Fall gab es jetzt kürzlich in den USA. Da hat sich ein ehemaliger IT-Mitarbeiter Zugang zum Netzwerk verschafft, indem er sich als anderer Mitarbeiter ausgab. Er kannte ja jetzt natürlich auch alle Namen. Er hat ein PowerShell-Skript ausgeführt und damit 2.500 Passwörter zurückgesetzt. Dadurch hat er dann Tausende von Mitarbeitern und Vertragspartnern aus der Unternehmens-IT ausgesperrt. Anschließend hat er die Sicherheits- und Systemprotokolle gelöscht, um seine Spuren zu verwischen. Man hat versucht, den Schaden zu beziffern, der durch Ausfallzeiten, Störungen im Kundenservice und Kosten für die Wiederherstellung der IT aufgetreten ist. $862.000.
Ui.
Für ihn war es jetzt doof, er wurde erwischt und steht nun vor Gericht und ihm drohen jetzt bis zu 10 Jahre Haft und $250.000 Geldstrafe.
Max, nun scheint das Unternehmen dem Mann ja zumindest seine eigenen Zugangsdaten entzogen zu haben, sonst hätte er ja nicht einen Account von einem anderen Mitarbeiter nutzen müssen. Also in dem Fall haben die doch alles richtig gemacht, oder? Also was hätte man tun können, um das zu verhindern? Hätten die dann alle Zugangsdaten ändern müssen?
Vermutlich ist es ja so, dass er über einen Zugang reingekommen ist, mit dem er vorher schon zu tun hatte. Vielleicht im Rahmen seiner IT-Arbeit, so dass er dann sagt, ja, gib mir mal dein Passwort. Oder er hat vielleicht sogar als Admin dieses Passwort irgendwo gesetzt. Ne, im Sinne von, ich habe mein Passwort verloren, kannst du mir ein neues geben? Und dann sagt er, ja klar, ich bin ja Admin, hier hast du ein neues Passwort, ich setze das jetzt auf Passwort 123. Und wenn das jetzt erst vor kurzem war und der Mitarbeiter hat das noch nicht geändert, was natürlich schon Empfehlung Nummer 1 wäre, dann kommt er natürlich immer noch damit rein. Nächste Frage, PowerShell-Skripte ausgeführt. Ja, ich glaube nicht, dass sie systemweit dann alle IT-Admin-Konten und Passwörter geändert haben. Sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen, noch Passwörter zu resetten. Es sei denn, genau dieser eine Mitarbeiter, um den es ging, dessen Zugang er jetzt geklaut hat, hatte wirklich so weitreichende Rechte, dass er dann Passwörter zurücksetzen konnte. Also ich denke, da war noch mehr im Argen.
Im nächsten Fall war aber tatsächlich dann doch viel Dummheit vom Feind im Spiel, wie mein Mathelehrer es früher immer gerne formuliert hat. Denn hier waren zwei Brüder, die bereits schon mal wegen diverser Computervergehen im Knast gesessen hatten, erneut in dieser Richtung tätig und das ausgerechnet bei einem Dienstleister für die US-Regierung.
Das ist tatsächlich eine merkwürdige Geschichte. Der eine der Zwillingsbrüder hatte früher Kosmetikunternehmen gehackt und Kreditkartendaten entwendet. Der andere hatte als Mitarbeiter der Konsularabteilung des US-Außenministeriums Daten von Visumsverfahren manipuliert. Also dafür haben dann beide gesessen, ganz andere Baustellen, aber gut, gleiche Strafe. Als sie dann wieder draußen waren, waren sie zusammen von einem Unternehmen eingestellt worden, das Prozessverwaltungssoftware für Behörden anbietet. Ja, und weiter hätten sie dann zu einem staatlichen Einlagefonds wechseln sollen. Dort hätten sie dann noch weitreichende Zugriffe auf Finanzdaten erhalten. Daher wurden sie noch einmal überprüft und ihre Vergangenheit kam dabei ans Licht.
Na, dann ist ja wohl alles nochmal gut gegangen, oder?
Nein, leider nicht. Als sie nämlich bei einem Videomeeting von ihrer Entlassung erfahren haben, haben sie noch während des Meetings angefangen, 96 Datenbanken verschiedenster Einrichtungen der US-Regierung zu löschen. Darunter auch eine Datenbank der US-Steuerbehörde. Also das hatte schon einen Riesenumfang während des Meetings. Ihnen drohen jetzt natürlich mehrjährige Strafen, auch weil ihre Aktion eine Gefahr für die nationale Sicherheit gewesen sei. Und da wissen wir ja, wie die Amerikaner auf sowas reagieren.
Oh ja, aber wie hätte man das verhindern können? Ich meine, was ist dein Ratschlag an Unternehmen?
Ja, eigentlich Common Sense, ne? Also bei einem kritischen Verhältnis und ja, gerade bei so einem Thema und wenn es dann um hohe Adminrechte vor allen Dingen auch geht, natürlich immer vor der Entlassung die Berechtigungen entziehen und die Passwörter ändern. und nicht erst entlassen und dann hinterher sagen, ja, wir ändern mal eure Passwörter oder sowas. Denn, wie man sieht, der Schaden ist wirklich schnell angerichtet, bevor man das Wort Entlassung zu Ende ausgesprochen hat. Also erst alles sichern, dann kündigen.
Ganz wichtig. Das ist ja auch alles gar nicht so einfach mit dieser Cybersicherheit auch und besonders für Menschen, die auf diesem Gebiet gar nicht so geübt sind. Man hat ja auch selbst tagtäglich damit zu tun, die Gefahren können einfach überall lauern. Ein falscher Klick und der Schaden ist angerichtet. Aber zum Glück kann man sich dagegen ja versichern.
Eine SMS ist keine E-Mail.
So hatte zumindest auch eine Kundin der Volksbank gedacht und eine Hausratversicherung abgeschlossen, die einen Internetschutz mit eindeckt. Und die auch explizit das Thema Phishing durch gefälschte E-Mails abdeckt. Soweit, so gut.
Ja, eigentlich eine rundum Sorglosversicherung, hört sich so an. Aber ich vermute mal, dass die Sache einen Haken hat. Denn wenn es ums Bezahlen geht, finden Versicherungen ja immer einen Haken.
Richtig. Denn, wie gesagt, das Phishing durch gefälschte E-Mails ist abgedeckt. Soweit eigentlich gut. Aber hier ging es nicht um eine E-Mail, sondern um eine SMS, die sie erhalten hat. Angeblich von der Volksbank. Na, mit dem üblichen Inhalt verlängern Sie die Registrierung für die App Ihres Online-Bankings für die VR Secure Go Plus. Also die gibt es auch tatsächlich. Aber sie landete dann, wie so viele vor ihr auch, auf einer täuschend echt gemachten Login-Seite, wo sie auch brav ihre Zugangsdaten eingegeben hat und dann so der Erstellung einer digitalen Girokarte zustimmte, ohne das wirklich zu merken.
Oh.
Damit konnten die dann für fast 5.000 Euro fröhlich einkaufen. Und die Bank hat sich geweigert, den Schaden zu ersetzen.
Aber die hatte doch eine Phishing-Versicherung. Ja, du musst ja die Versicherung zahlen.
Ja, die hat sich leider geweigert zu zahlen mit der Begründung, die Versicherung würde bei Phishing durch eine E-Mail, aber nicht Phishing durch eine SMS gelten.
Oh.
Die Frau hat dann geklagt, aber die Versicherung bekam in zwei Instanzen recht. Zum einen, weil SMS eben nicht gleich E-Mail seien, zum anderen, weil der Schaden ja nicht unmittelbar durch eine Überweisung, sondern mittelbar durch die Autorisierung einer digitalen Girocard erfolgt sei.
Oh Gott, was mal wieder zeigt, dass man a. das Kleingedruckte unbedingt sorgfältig studieren muss und b. einer Versicherung nur selten glauben darf. Kein Wunder, dass die so einen schlechten Ruf haben.
Ja, ist ja auch logisch, dass die Phishing-SMS nicht versichern wollen. Eine Mail mit einem gefälschten Absender und falschen Links ist ja auch viel leichter zu durchschauen als eine SMS. Also auf SMS fallen in der Regel viel mehr Menschen rein. Und das könnte für eine Versicherung ja auch teuer werden auf die Dauer.
Und auch wenn Versicherungen mit blumigen Sprüchen wie du bist nicht allein oder wer sich Allianz versichert, der ist voll und ganz gesichert werden. Versicherungen leben nun mal davon, nicht zu bezahlen. Deshalb die beste Versicherung sind die üblichen Sicherheitsmaßnahmen bei Mails und SMS. Und die sind, Max.
Ja, wir können es nochmal wiederholen. Also wichtig ist natürlich, Absender prüfen, soweit das geht. Man kann den natürlich auch versuchen zu fälschen, sowohl bei E-Mails als auch bei SMS. Da ist eine ganze Menge möglich. Wichtig ist, dass man auf Links nur dann draufdrückt, wenn man wirklich sicher ist, dass es auch zu der richtigen Webseite geht. Dafür muss man eigentlich auch die URL-Struktur verstehen. Noch besser ist es, man fragt mal bei der Bank nach in solchen Fällen, wenn es wirklich um Geld geht. Man geht auf die echte Webseite, schaut sich das nochmal an. Bei allem, wo es wirklich um Geld geht oder um ein größeres Risiko, was dann eben entstehen kann oder ein größerer Schaden, wirklich nochmal einen zweiten Weg nehmen und sich nachversichern. Ich habe tatsächlich im Bekanntenkreis einen ähnlichen Fall gehört. Da ging es auch um so etwas. Da war es aber noch weiter ausgeklügelt. Die Bank hat vorher einen Brief per Post geschickt und in dem Brief darauf hingewiesen, ja, wir haben eine Umstellung von der VR Secure Go App. Sie müssen eine neue installieren, aber es wird Sie demnächst der Herr so und so anrufen per Telefon und Ihnen das Ganze nochmal erklären. Und dieser Anruf kam auch tatsächlich mit einer gefälschten Telefonnummer. Und ja, du kannst dir denken, wie das Ganze ausgegangen ist. Das Ergebnis war genau das gleiche. Die haben quasi mit der App, die er dann installiert hat, eine digitale neue Girocard angelernt. Und mit dieser Girocard, die haben sie mehrfach vervielfältigt und sind zeitgleich an ganz, ganz viele Tankstellen, Aldi, Lidl, sonstige Supermärkte, wo man Geld abheben kann, hingegangen, mit wirklich mehreren Leuten, die beteiligt waren, und haben dann wirklich hohe Beträge abgehoben. Also da ging es weiter in die Tausende. Das ist dann schnell gemacht, so ein Schaden. Und Bargeld lässt sich eben auch nicht zurückverfolgen. Das ist alles legitime Abbuchung gewesen. Es gab keine Kameras. Also insofern, es ist sehr schwierig, dann so einen Schaden wieder irgendwo reinzuholen. Und selbst wenn man eine Versicherung hat, haben wir ja gerade gehört, selbst dann ist man nicht unbedingt vor allem gefeit.
Hätten wir das auch wieder einmal geklärt. Nicht oder nur schwer versichern kann man sich gegen Kreditkartenbetrug, wie wir gerade auch schon gehört haben. Kreditkartendaten werden ja zu zigtausenden im Darknet gehandelt. Rund 11 Euro kostet eine Karte da übrigens. Das sind 7 Euro mehr als vor 2 Jahren. Das berichtet das IT-Sicherheitsunternehmen NordVPN. Die Dinger sind eben sehr begehrt. Jetzt ist der Polizei aus mehreren Ländern ein großer Schlag gegen besonders gewiefte Kreditkartenbetrüger gelungen.
Kleinvieh macht auch Mist.
Die sollen zwischen 2016 und 2021 Kreditkartendaten von 4,3 Millionen Karteninhabern aus 193 Ländern missbräuchlich verwendet haben.
Oi.
Dazu schlossen sie mit den Kartendaten auf rund 2000 eigens angelegten Scheinwebseiten mit falschen Dating- und Unterhaltungsangeboten 19 Millionen Fake-Abos ab.
Mhm.
Und dadurch wurden die Kreditkarten monatlich mit kleinen Abbuchungsbeträgen belastet, deren Verwendungszweck meist ziemlich unverständlich war. Also hat man in der Regel vielleicht auch gar keinen Verdacht geschöpft, weil das eben auch kleine Beträge waren.
Ja.
Und dafür wurden laut BKA auch 4 große deutsche Zahlungsdienstleister kompromittiert, indem ehemalige Manager des Dienstleisters oder der Dienstleister mit den Betrügern kooperierten. Also insgesamt wird der Schaden auf mehr als 300 Millionen Euro geschätzt.
Ja, gerade Kleinbeträge, hast ja gesagt, fallen bei der Fülle an Abbuchungen erstmal gar nicht so auf. Also ich forsche da auch nicht jedem einstelligen Betrag nach, beziehungsweise ich mache das auch nur vierteljährlich bei der quartalsmäßigen Umsatzsteuervoranmeldung. Aber viele machen es eben gar nicht. Aber Kleinvieh macht auch Mist, wie meine Oma immer sagte.
Ja, ein paar Euro tun dann vielleicht ja auch nicht weh, denkt man. Aber man merkt dadurch, dass die Kartendaten im Netz verkauft wurden. Und sollte dann in solchen Fällen schnellstens die Karte sperren lassen, bevor der Schaden eben auch noch größer wird.
Also es lohnt sich wirklich, jede Woche einmal auf die Abrechnung zu schauen und zu gucken, kenne ich das, kenne ich es nicht. Und wenn es unverständlich ist, nachfragen, nachforschen und im Zweifelsfall die Karte immer sperren lassen. So, nun aber raus aus der Sparkasse und hin zu einem anderen Thema, der KI. Genauer zu KI-Assistenten im Browser, die ja immer weiter verbreitet sind. Zum Beispiel Copilot in Microsofts Edge oder Gemini in Googles Chrome. Diese Assistenten sind nämlich dort ein ernstes Sicherheitsrisiko geworden. Das hat auch schon einen Namen bekommen, nämlich Hashjack.
Wenn die KI zum Sicherheitsrisiko wird.
Dazu muss man wissen, dass eine URL, also die Adresse einer Webseite, natürlich an den Server geschickt werden. Aber es gibt ein Zeichen, eben das Hash-Zeichen, Zeichen Nummer 35 könnte man es auch nennen, werden nicht an den Server geschickt, sondern nur lokal ausgewertet. Also das ist quasi eine Sprungmarke, wenn du auf eine Webseite gehst und dann wird automatisch runtergescrollt bis zu irgendeinem Kapitel oder sowas auf der Webseite. Das wird über dieses Hashtag oben geregelt. Also ist das für den Aufruf der Webseite, also für den Server erstmal unerheblich.
Mhm.
Und in diesem Bereich haben Angreifer dann angefangen, unsichtbare oder für den Server unsichtbare Befehle zu verstecken. Und die bezieht der integrierte KI-Assistent natürlich automatisch in seine Analyse mit ein. Die Adressen haben die Angreifer über soziale Netzwerke, E-Mails oder eingebettete Links weiterverbreitet.
Mhm.
Sie brauchen also eigentlich gar keine Kontrolle über die Webseiten selbst. Und wenn man jetzt so einen Link aufruft, verarbeitet der KI-Assistent die versteckten Infos direkt mit.
Mhm.
Und so löst das eben je nach Browser diverse Angriffsmöglichkeiten aus, wie die Präsentation manipulierter Links, das Abgreifen von Daten, Anweisungen zur Installation von Schadsoftware oder das Ausnutzen von Sicherheitslücken im eigenen System.
Das heißt, wenn ich dich recht verstehe, dass hier ganz legitime Webseiten missbraucht werden, ohne dass sie gehackt wurden. Also wie kann ich denn sowas verhindern?
Selbst kann man da nicht unbedingt viel dran machen. Es ist einfach eine Schwachstelle in dem Browser oder in dem KI-Assistenten. Das Einzige, was du machen kannst, ist KI-Assistenten im Browser zu meiden und zu deaktivieren, soweit das überhaupt möglich ist oder sobald man das möchte. Ich meine, vor ein paar Jahren kam man auch noch aus. Die Browserhersteller müssen halt eben die Verarbeitung von URL-Fragmenten und die Einbindung der KI-Assistenten deutlich sicherer gestalten. Woran sie jetzt auch schon arbeiten natürlich, seitdem das jetzt bekannt geworden ist mit dem Hashjack.
Aber sowas dauert ja auch immer eine ganze Weile, bis das mal implementiert ist.
Und bis die Updates überall eingespielt sind. Ne? Das ist ja der nächste Haken, ja.
Deswegen sollte man gerade bei Browsern immer auf automatische Updates gehen, damit man da keinen verpasst, weil da tun sich öfter mal Sicherheitslücken auf, die ganz schnell ausgenutzt werden. Deswegen immer drauf achten. Ganz ohne KI läuft der folgende Angriff. Checkpoint Software hat im Google Play Store eine groß angelegte Adware-Kampagne entdeckt. Getarnt so als Cleanup- und Emoji-Apps verbreiten da 15 zum Teil millionenfach heruntergeladene Apps die Adware Ghost Ad.
Werbung in der Dauerschleife.
Diese Adware sorgt dafür, dass dein Smartphone ununterbrochen Werbeschleifen im Hintergrund ausführt. Aha. Der Nutzer selbst sieht die Werbung nicht, sondern nur eine leere Benachrichtigung. Hat jetzt so den Vorteil für den Werbetreibenden, dass die Aufrufe natürlich trotzdem generiert werden und dass die dann letztendlich auch dafür bezahlt werden. Mhm. Ja, der Haken für dich persönlich ist natürlich, durch diese permanente Ausführung werden Akku und auch das Datenvolumen natürlich entsprechend belastet und das Ganze lässt sich nicht durch einen Neustart stoppen. Mhm. Google hat die Apps inzwischen aus dem Store und auch von den Smartphones gelöscht.
Und wie kann ich mich vorab vor sowas schützen?
Ja, keine Apps installieren mit wirklich unklaren Namen oder von unbekannten Herstellern. Ich weiß, das ist nicht unbedingt immer ganz leicht, aber man sollte vielleicht zumindest versuchen, sich ein bisschen vorher zu informieren, ist das jetzt eine renommierte App, die ich installiere oder nicht. Berechtigungen überprüfen, soweit man das kann, bei Unklarheit eben nicht installieren, das Smartphone regelmäßig checken und eben unbekannte Apps oder eben zumindest alle, die man nicht braucht, wieder entfernen.
Das ist alles sehr wichtig. Mitte November hatten Abgeordnete mehrerer Fraktionen englischsprachige Post bekommen, der auch ein USB-Stick beilag. Da klingeln bei uns ja schon die Alarmglocken. Und einige Parlamentarier wandten sich dann auch damit an die Bundestagspolizei. Ja, die gibt's wirklich, wusste ich auch nicht. Und die dann auch sofort sehr nachdrücklich davor warnte, diese Sticks an den Computer anzuschließen. Warum? Das erklärt uns jetzt nochmal eben Max.
USB-Sticks und Geheimagenten.
Ja, es gibt bei USB-Sticks unterschiedliche Arten, wie man versuchen kann, damit einen Rechner anzugreifen. Das, was früher so ging noch unter Windows XP, dass man so eine autorun.inf-Datei da draufgelegt hat, die dann dafür gesorgt hat, dass einfach irgendwelche Programme ausgeführt werden, die auf dem Stick sind, das geht jetzt heute nicht mehr. Aber es gibt unterschiedliche Ansätze. Also zum Beispiel gibt es Geräte, die nennen sich auch Bad USB. Die gaukeln zum Beispiel deinem Rechner vor, dass sie eine Tastatur sind. Und als Tastatur kannst du natürlich auch mit dem Virenscanner nichts dagegen machen. Die gehen einfach her, du stöpselst das ein und das tippt dann einfach für dich Befehle ein. Sowas wie Windows-Taste und R für Run und dann CMD und oder PowerShell, was auch immer. Und dann werden Befehle getippt und darüber Software nachgeladen, die eigentliche Schadsoftware. Sowas kann man machen. Dagegen kann man sich so gut wie gar nicht schützen. Du siehst nur, dass es passiert. Nächster Ansatz ist natürlich, was auch gut funktioniert und solche Dinge bieten wir auch für Unternehmen an. Du platzierst einfach Dateien auf dem USB-Stick, die, ich sag mal, interessant klingen. Irgendwelche Personalstatistiken, Betriebsratsverhandlungen oder was auch immer. Und hoffst darauf, dass die geöffnet werden. Und dann kannst du entweder sagen, du machst ein Executable da drauf, also ein Programm, was ausgeführt wird. Du kannst eine Word-Datei nehmen mit einem Makro drin oder eine Excel-Datei mit einem Makro. Visual Basic Script. Also die Auswahl ist wirklich sehr groß. Und ja, schon kann man Code wirklich ausführen auf einem fremden System, nur über einen USB-Stick. Mhm. Wir machen das so, dass wir in dem Fall natürlich nur den Browser öffnen und dann man einen Hinweis sieht, so Achtung, das hätte natürlich jetzt auch böse enden können. Das war zum Glück jetzt nur ein Test. Bitte mach das nicht nochmal. Wir haben auch die Möglichkeit dann zu zählen, wie viele USB-Sticks wurden eingestöpselt, dass man wirklich auch unternehmensweit sehen kann, so ich habe jetzt 100 von diesen Sticks ausgeteilt, davon wurden 20 tatsächlich irgendwo bei der IT abgegeben, 10 wurden nochmal in den Rechner eingestöpselt, die anderen sind irgendwo alle mit nach Hause gegangen oder verloren gegangen oder vielleicht auch wieder eingesammelt worden nach der Aktion. Mhm. Also damit kann man tatsächlich auch heute immer noch eine ganze Menge anrichten.
Und Infos zu den Schulungen von SkyTail, für die diesbezüglichen Schulungen, die findet man auf unserer Webseite, richtig?
So ist das. Da einfach unter dem Punkt USB-Stick-Falle reinschauen und dann findet man da die passenden Infos.
Und da kommen immer wieder erstaunliche Ergebnisse raus. Man kann sich ja den Mund fusselig reden, aber es gibt immer jemanden, der das Ding unbedingt noch an den Rechner steckt.
Es ist verrückt, aber es gibt wirklich immer noch Leute, die es machen. Und insofern ist es wichtig, das wirklich praktisch auch einfach nochmal fortzuführen. Wichtig ist eben, dass man als Unternehmen damit gut umgeht in puncto Unternehmenskultur und Sicherheitskultur, dass man dann sagt, okay, wir haben so eine Aktion gemacht, dass man das auch wirklich veröffentlicht, dass man dann sagt, okay, vielen Dank, ganz, ganz viele von euch haben das bei der IT abgegeben, das war genau richtig, das ist der vorgesehene Weg. aber bitte auf gar keinen Fall, und leider ist das passiert, bitte auf gar keinen Fall in den Rechner einstöpseln. Naja, und wenn man sowas regelmäßig macht, dann merkt man auch tatsächlich, dass dann irgendwann keiner mehr darauf reinfällt.
Bei der Gelegenheit möchte ich erwähnen, dass es jetzt auch USB-Sticks gibt, die sich auf Knopfdruck selbst zerstören. Wow! TC Create Expert P35S heißt das tolle Ding. Der Stick wurde für die sofortige Zerstörung von hochwichtigen Daten in Notfallsituationen entworfen, schreibt der Hersteller. Das erinnert mich so ein bisschen an Mission Impossible.
This message will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Ethan.
Ja, aber dieser Stick geht jetzt nicht in Flammen auf oder explodiert theatralisch. Nein, man drückt einfach einen gesicherten roten Knopf am Stick.
Schade.
Woraufhin dann der ganze Speicher sicher gelöscht wird und auch der NAND-Flash im Inneren physisch zerstört wird. Der ist also wirklich hin.
Mhm.
Bisschen blöd dabei, die Daten werden unverschlüsselt auf dem Stick gespeichert. Also wenn du den jetzt verlierst, dann nützt dir der rote Knopf am Ende auch nichts.
Ist wohl nicht ganz zu Ende gedacht, glaube ich. Aber bringt so ein bisschen James-Bond-Feeling mit in den Alltag. Stell mir das gerade so vor. Schatz, sind auf dem Stick da etwa Fotos von deiner Freundin? Nein, hier ist gar nichts drauf. Der ist kaputt. Klick, weg sind sie. Okay, früher hatten wir für die Datenvernichtung von Festplatten starke Neodym-Magneten. Hatte so ein bisschen weniger James-Bond-Style. Aber Schluss mit den Kindheitserinnerungen. Kommen wir zu etwas Erfreulichem. Microsoft will Windows-Treiber sicherer machen. Wie denn das, Max?
Microsoft macht Treiber sicher.
In erster Linie wollen sie das dadurch erreichen, dass, wie bei Mobilgeräten auch, die Antivirensoftware vom Kernel entkoppelt wird und in den User-Mode verschoben wird. Wodurch die dann einfach nicht mehr so viele Rechte haben und bei einem Problem nicht gleich das ganze Windows-System mit betroffen ist. Also ne, beim Smartphone ist es letztendlich auch so, dass die Apps für sich ein bisschen entkoppelt laufen und einfach nicht so viele Durchgriffsrechte auf das Betriebssystem unten haben. Das soll dann auch über dieses Antivirus-Szenario hinaus auf das ganze Windows-Ökosystem ausgeweitet werden. Ursache für diese Aktion ist wahrscheinlich das CrowdStrike-Debakel im letzten Jahr, das dann zum Ausfall von Millionen von Windows-Systemen geführt hat. Und Microsoft vermutlich immer noch in den Knochen steckt. Ja, mal sehen, was daraus wird. Aber grundsätzlich ist das schon mal eine gute Idee, auf die man aber auch schon eher hätte kommen können.
Ja, sogar vielleicht vor dem CrowdStrike-Debakel. So, zum Abschluss heute und zum Jahresende noch etwas amüsant Ermutigendes. Da war der Zahlungsdienstleister Checkout.com Opfer eines Cyberangriffs geworden. Und dahinter steckten die Kriminellen von Shiny Hunters, die ja schon öfter mit solchen Angriffen aufgefallen waren. Und die forderten dann auch wie immer ein fettes Lösegeld. Aber Checkout reagierte anders als erwartet.
Der Schuss ging nach hinten los.
Die haben tatsächlich gesagt, okay, wir zahlen, aber nicht an euch. Der Lösegeldbetrag wurde gespendet zur Finanzierung der Forschung im Bereich Cyberkriminalität. Man lasse sich halt einfach nicht von den Kriminellen erpressen, haben sie gesagt. Und so geht das Geld an die Carnegie Mellon University und das Cyber Security Center der University in Oxford. Und gleichzeitig machte Checkout auch den Hack publik, arbeitete mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und hat selber alle vom Hack Betroffenen informiert, also wirklich sehr vorbildlich und so direkt den Hackern den Wind aus den Segeln genommen. Statt also Kriminelle durch Lösegelder zu finanzieren, stärkt man so deren Verfolgung. Also würde ich sagen, wirklich gut gemacht.
Ja, dem schließe ich mich an. In your face, Hacker. Und mit dieser schönen Nachricht wollen wir uns für heute und für dieses Jahr von Ihnen verabschieden. Wir und das ganze SkyTail-Team wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich wie immer auch bleiben Sie sicher und uns weiter gewogen. Und bei Max, bei dir bedanke ich mich für ein weiteres Jahr voller Infos und Erklärungen. Tschüss, bis zum nächsten Jahr. We will be back.
Ciao, Matthias.
SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.